Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Herzlich willkommen zur Sendung, in der wir eine Frage aufgreifen, die in den vergangenen zwei Wochen häufig diskutiert wurde. Müssen sich Künstlerinnen und Künstler von Putin distanzieren? Ja, sagt dazu der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, und hat dem Dirigenten und Putin-Freund Valery Gergiev, Chef der Münchner Philharmoniker und bestbezahlter Angestellter der Stadt, den Stuhl vor die Tür gestellt. Nein, sagt der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin. Er kommt als erster zu Wort in einer Reihe von Stimmen, die wir dazu hören.
Ein Dirigent ist als eine extreme Begabung als Dirigent und als Musiker eingestellt worden und nicht als politischer Botschafter eines anderen Landes. Wir müssen, ich finde, das gehört zu einer freiheitlichen Gesellschaft dazu, unterschiedliche Meinungen aushalten können. Und jetzt so eine Art Konformitätsdruck aufzubauen, das halte ich für falsch.
Wenn die Menschen im Professorenstand sind, wenn die Menschen unterrichten, da riskiert man schon einiges, wenn man sich öffentlich äußert. Ob es Konzertauftritte sind, die plötzlich aufgehoben, gekündigt werden, ob es die Stellen sind, die plötzlich nicht verlängert werden, aus einer Philharmonie oder von einer Musikhochschule als Lehrer zu fliegen in der Provinz, ist beinahe einfacher als in Moskau.
Der Dirigent Tugan Sokiev gab bekannt, dass er sich weigere, wozu er gezwungen sei, zwischen zwei kulturellen Traditionen zu wählen. Er stünde vor der unmöglichen Wahl zwischen seinen geliebten russischen und seinen geliebten französischen Musikern und habe deshalb beschlossen, sowohl sein Amt als Musikdirektor des Bolschoi-Theaters als auch seinen Posten in Toulouse niederzulegen.
Wir kritisieren pauschale Boykottaufrufe gegen russische und belarussische Künstlerinnen und Künstler. Der Feind heißt Putin, nicht Puschkin.
Zuletzt war das Denis Yücel, der Präsident der Schriftstellervereinigung PEN Deutschland. Gergiev ja, Pauschalverurteilung nein. Wie halten wir es mit der Gesinnungsprüfung von Künstlerinnen und Künstlern nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, der ja zahlreiche Boykottmaßnahmen und Sanktionen nach sich zog? Nach einem Angriffskrieg also, der von den meisten natürlich verurteilt wird, von vielen russischen Kulturschaffenden aber auch nicht, was womöglich mit den schweren Strafen zu tun haben mag, die die Duma auch per Gesetz jetzt auf den Weg gebracht hat für Menschen, die das Wort Krieg in Russland aussprechen. Ich begrüße zur Streitkultur den Musikjournalisten, Autor und Filmemacher Axel Brüggemann, zugeschaltet aus Wien, und den Musikkritiker und Musikredakteur im Feuilleton der FAZ, Jan Brachmann. Herzlich willkommen an Sie beide.
Guten Tag.
Hallo, Frau Fischer.
Müssen sich Künstler von Putin distanzieren? Jeder von Ihnen hat jetzt eine kleine Minute für eine erste Antwort. Bitte schön, Axel Brüggemann.
Es muss sich jeder von Wladimir Putin und seiner menschenverachtenden Politik distanzieren, der sie bislang aktiv mitgetragen hat. So wie zum Beispiel Valery Gergiev, der Protagonist im Kultursystem Putins war. Und für Putin, und das dürfen wir nicht unterschätzen, war Kultur ein Machtfaktor, ein Wirtschaftsfaktor, ein Politikfaktor. Und da hat Gergiev mitgemischt. Er war der Hofmusikant von Wladimir Putin, von Putins Gnaden. Und natürlich muss er sich als Chef eines Orchesters, eines staatlich finanzierten Orchesters wie den Münchner Philharmonikern, positionieren und auch bekennen. Und wenn er sich zu Putin bekennt, kann er momentan diesen Job nicht machen.
Ihr Widerspruch bitte, Herr Brachmann.
Ja, ich finde ja gut, dass wir nicht über den Krieg und nicht über Putin streiten müssen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber was den Bekenntniszwang für russische Künstler angeht, bin ich doch ganz entschieden anderer Meinung als du, lieber Axel. Denn ich finde, man unterschätzt dabei die Gefährlichkeit des Lebens in Russland selbst, auch für so einen prominenten Musiker wie Valery Gergiev und gerade für einen sehr prominenten Musiker wie Valery Gergiev. Thomas Sanderling, der am Montag zurückgetreten ist von seinem Chefposten als Leiter des Orchesters in Novosibirsk, hat ganz klar gesagt, so ein Bekenntnis von Gergiev zu verlangen, ist eigentlich unmenschlich, weil Gergiev Verantwortung für eine große Familie und vor allen Dingen für eine sehr große Mitarbeiterschar trägt. Er kann sich gar nicht frei äußern. Das von ihm zu verlangen, unterstellt ja, dass er die Freiheit zu dieser Äußerung hat. Und die hat er gar nicht, schon per Gesetz nicht als Leiter einer staatlichen Einrichtung.
Möglicherweise möchte er sich aber auch nicht äußern, Herr Brüggemann. Wenn es das Wort gäbe, wäre Gergiev ja wahrscheinlich ein Musikoligarch. Seine Schwester leitet die Sängerakademie des berühmten Moskauer Mariinsky-Theaters, dessen Direktor er selber ist.
Valery Gergiev hat sich ja auch schon die letzten Jahre geäußert. Also Valery Gergiev hat die anti-homosexuellen Gesetze von Putin für gut geheißen. Er hat die Annexion der Krim für gut geheißen. Er hat in Palmyra für Assad gespielt. Also das waren ja alles schon Bekenntnisse, und zwar für ein menschenverachtendes, tötendes System Putin. Der große Fehler liegt darin, dass der Intendant der Münchner Philharmoniker das immer als Privatmeinung von Valery Gergiev hingestellt hat. Fakt ist aber, wie geht man mit einem Künstler um, der sich zu einer Diktatur bekennt, wenn diese Diktatur nun plötzlich mit uns im Krieg ist? Dann können wir doch nicht sagen, ah ja, jetzt ist es aber gefährlich für Herrn Gergiev, sich zu bekennen und seine Meinung zu wechseln. Diese Meinung hatte er. Er hat damit den Krieg tatsächlich mitgezündelt. Und ich finde, da muss man dann schon erwarten, dass er sich positioniert. Also ich verstehe gar nicht, wo das Problem sein soll. Und natürlich kann es gefährlich für ihn sein, aber er könnte auch in München bleiben und hier bleiben. Aber er hat ja nicht erst gestern damit angefangen, und er ist nicht irgendein Tenor der siebten Reihe, der sich immer um irgendeine politische Meinung herumgewunden hat, von dem jetzt gesagt wird, jetzt bekennen dich oder nie. Nein, wir haben dieses Problem mit Valery Gergiev, übrigens auch mit Anna Netrebko, schon seit Jahren. Und jetzt ist Krieg, und es ist die allerletzte Eisenbahn gewesen, zu sagen, Herr Gergiev, auf welcher Seite stehen Sie? Und er hat sich ja bekannt. Er hat sich zu Putin bekannt. Punkt.
Das Problem liegt vielleicht auch in unserer Fragestellung, Herr Brüggemann, denn wir wollten ja nicht ausschließlich über Gergiev sprechen, sondern es geht um die Frage, ob Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel jetzt also in Haft genommen werden für diesen Angriffskrieg. Auch wenn wir täglich hören, dass schon der Protest gegen diesen Angriffskrieg bedeutet, dass sie selbst womöglich tatsächlich gefährdet wären, das haben wir ja schon gehört. Und natürlich hält sich das Argument, dass die Kunst nicht politisch sei, auch hartnäckig, auch dass die Künstlerinnen und Künstler nicht politisch seien. Herr Brachmann.
Erstmal kann ich schon entgegnen, dass demnächst ein Gesprächsband mit Valery Gergiev vom Schott Verlag erscheinen wird, worin er sich von der Homophobie bei Wladimir Putin deutlich distanziert. Wie Valery Gergiev zu dem Krieg, der jetzt gegen die Ukraine in Gang gesetzt wurde, steht, das wissen wir nicht. Er hat dazu nichts gesagt. Möglicherweise ist dieser Schritt seines Präsidenten
auch einer. Okay.
Die Annexion der Krim fand er okay, aber wir wissen auch nicht, ob dieses Statement freiwillig gegeben wurde. Ich habe ja in einem meiner ersten Kommentare darauf hingewiesen, dass man auch von Schostakowitsch solche Bekenntnisse verlangt hat, als er beim Panamerikanischen Kongress 1949 in New York teilgenommen hat und Nikolaus Nabokov ihn fragte, ob er denn die Zensur gegen Strawinsky gutheiße. Natürlich hatte er gar keine andere Wahl, als die Zensur gegen Strawinsky gutzuheißen, sonst hätte er sofort Asyl in den USA beantragen müssen, hätte nicht mehr zurückgehen können. Wenn jemand sich so kulturpolitisch vor allen Dingen exponiert, wie Gergiev es getan hat, für 529 oder 530 Millionen Euro ist das Mariinsky-Theater renoviert worden. Er hat Filialen in Wladikawkas und Wladiwostok gegründet. Ich glaube, er ist für etwa 3000 Mitarbeiter in Russland verantwortlich. Dann kann er gar nicht anders als die Politik seines Geldgebers und seines Mentors gutheißen, egal was dieser tut.
Natürlich kann er das. Er muss es einfach nicht annehmen. Also mir wurde auch ein Film, der gesponsert ist von Gazprom, angeboten. Natürlich lehne ich den ab. Ja, natürlich kann man etwas ablehnen. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir sagen, er kann gar nicht anders? Dann wäre ja jedes Verhalten gegenüber einer Diktatur immer legitimierbar. Wo kämen wir denn dahin? Natürlich, jeder Mensch kann Nein sagen. Sonst würden wir nur in Diktaturen leben.
Du hast noch nicht in einer Diktatur gelebt, lieber Axel. Dann weißt du nicht, was es bedeutet.
Das heißt doch nicht, dass ich da nicht ein moralisches Wertesystem haben kann. Es können doch nicht nur Leute, die in einer Diktatur gelebt haben, sagen, das geht nicht.
Das Wertesystem, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Die Frage ist, wie frei ist jemand, sich zu äußern, der sich in seinem Land engagiert. Ich habe mich auch gewundert, dass Jewgeni Kissin bei den letzten Salzburger Festspielen Musik von Tichon Chrenikow gespielt hat. Ein Verbandsfunktionär, der mit äußerster Brutalität auch gegen Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke und Edison Denisov vorgegangen ist. Ich habe mit mehreren Leuten über Chrenikow gesprochen, die mir gesagt haben, der hatte auch zwei Gesichter. Der hat nach außen hin getan, was die Partei von ihm verlangte, und nach innen hin die Leute beschützt. Was Gergiev in Russland tut, das weiß ich so genau nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Möglicherweise sind ihm viele Leute dankbar, dass er etwas ermöglicht, was sonst gar nicht ginge in diesem Land.
Gergiev hat durch seine Position, die er sowohl in Westeuropa als auch in Amerika hat, jede Freiheit der Welt, um hier bleiben zu können und sich klar zu positionieren. Und viele andere russische Musikerinnen und Musiker, die tatsächlich ein Risiko eingehen, haben sich positioniert. Also ich halte das für eine sehr wackelige These.
Ich möchte noch mal zu sprechen kommen und jetzt tatsächlich weggehen vom Fall Gergiev auf die vielen, vielen Verflechtungen, die es gibt in der gesamten Kultur. Was ist mit den Orchestermusikerinnen und Musikern, mit weniger exponierten Menschen, die sich jetzt auch gerade unter Druck fühlen und die auch darauf hinweisen, dass es viele Menschen in Moskau gibt, die sich gerne äußern würden, aber es eben tatsächlich nicht können? Vielleicht muss man doch unterscheiden zwischen dem Individuum und den Institutionen, so wie es eben zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse gemacht hat, die staatliche Institutionen auslädt, aber natürlich nicht meint, die russischen Verlage und schon gar nicht die Literatur.
Soweit ich das beobachte, passiert das in jedenfalls deutschsprachigen Raum so gut wie gar nicht, dass russische Künstlerinnen oder Künstler bewusst befragt werden oder bewusst gecancelt werden. Dieser Begriff kursiert ja überall. Das kann ich nirgendwo wirklich verifizieren. Im Gegenteil, es gibt eine große Solidarität an vielen Stadt- und Staatstheatern, in denen Russen und Ukrainer zusammen spielen. Tatsächlich aber müsste man es vielleicht mal umdrehen, denn der russische Kulturbetrieb lebt natürlich von einer Art von Propagandakultur. Und ja, da bin ich schon der Meinung, wir müssten weniger auf russische Künstlerinnen und Künstler mit unseren Fingern zeigen, sondern tatsächlich auch auf die Strukturen bei uns, die all das tragen. Ich denke an Sponsoring der Salzburger Festspiele. Ich denke eben an den Herrn Müller, den Intendanten der Münchner Philharmoniker. Ich denke an Hans-Joachim Frey, der das Brucknerhaus in Linz geleitet hat. Das sind alles Vernetzungen mit dem russischen System, in dem wir ein Putin-System mitgetragen haben. Unsere Kultur trägt dieses System mit aus ganz einfach Geldgier.
Ja, ich kann da tatsächlich anschließen. Ich finde es furchtbar, was zum Beispiel jetzt dem jungen Pianisten Alexander Malofejew passiert ist. Der Mann ist 20 Jahre alt. Er hatte eine Konzerttournee in Kanada. Die ist abgesagt worden, weil die ukrainische Gemeinschaft in Montreal ihn nicht haben wollte. Daraufhin ist der Druck auf den Veranstalter so groß geworden, diesen 20-jährigen jungen Mann, der bei der Krim-Annexion 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt war, auszuladen. Der hat sich nie zu Putin positioniert. Der wird einfach nur dafür bestraft, dass er Russe ist. Gott sei Dank findet das hier in Deutschland weitgehend nicht statt. Ich kann das, was Axel beschrieben hat, nur unterstreichen. Hier in Frankfurt geben Studenten oder Stipendiaten der Pro Arte Musiker Stiftung zusammen Konzerte. Da ist ein russischer Cellist und ein ukrainischer Pianist, die zusammen Tschaikowski spielen. Und in der Akademie für Tonkunst in Darmstadt veranstaltet Thomas E. Bauer, der Bariton, ein Konzert, bei dem russische und ukrainische Künstler gemeinsam auftreten, um Solidarität mit der Ukraine zu üben, aber auch gleichzeitig, um klarzumachen, wir dürfen russische Künstler jetzt nicht in Sippenhaft nehmen für das, was in diesem Krieg passiert ist. Was die Finanzierungssache angeht, da müssen wir tatsächlich gründlich schauen, in welche Abhängigkeiten haben wir uns hier in Deutschland, in Österreich, aber auch in der Schweiz begeben. Andererseits muss man sagen, solange unsere Regierung Rohstoffhandel treibt, und ein Unternehmen wie Gazprom durch das Regierungshandeln unserer Bundesregierung gedeckt ist, oder auch Nord Stream 1 und Nord Stream 2, kann man rein rechtlich natürlich all den Kulturbetrieben, die mit diesen Unternehmen kooperiert haben, gar keinen Vorwurf machen.
Ich habe auf die vielen Verflechtungen auch zwischen den Ländern auf kultureller Ebene verwiesen. Herr Brachmann, Sie haben von einem Klavierwettbewerb berichtet, der mitten im Kalten Krieg 1958 in Moskau von einem jungen Pianisten aus den USA gewonnen wurde. Wir selber hier haben jetzt aktuell die Stimme der Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljatschuk gehört, die einigermaßen plausibel gemacht hat, dass sie sich derzeit nicht mit russischen Kolleginnen und Kollegen auf ein Podium setzen würde, weil sie ihrer Meinung nach tatsächlich zu wenig getan hätten nach der Annexion der Krim, um auch sozusagen für Demokratisierung in ihrem eigenen Land zu werben, zu kämpfen. Sie sagt, was soll ich mit diesen Leuten jetzt zusammen reden? Muss es kulturelle Verständigung immer geben, in jeder Situation? Was meinen Sie?
Ich glaube, dass man den Ukrainern wirklich jetzt jedes Recht zugestehen darf, empört zu sein oder nicht reden zu wollen. Das ist für mich absolut verständlich in dieser Situation. Ich kann es Ihnen nur als sehr honorig anrechnen, wenn Sie verständigungsbereit bleiben. Genauso wie ich es jedem russischen Künstler als sehr hoch anrechne und als sehr mutig anrechne, wenn er sich in Russland gegen diese Politik äußert. Das haben ja einige Künstler durchaus getan. Wir werden sicherlich darüber nachdenken müssen, inwiefern der Anspruch russischer Kultur im Ausland auch ein imperialer war und ist. Es haben ja auch viele Schriftsteller und Slawisten jetzt schon angefangen zu diskutieren, inwieweit die Slawistik zu stark an der Russistik ausgerichtet ist und die ukrainische Sprache nicht angemessen berücksichtigt hat. Das sind alles Dinge, die man sicherlich diskutieren muss, auch in kulturellen Veranstaltungen, in Programmierung. Und darüber bin ich ja auch zu reden bereit. Die Frage des Bekenntniszwangs ist eine völlig andere.
Es machen sich ja auch tatsächlich viele, auch bei uns in den Medien jetzt Vorwürfe, wir hätten im Fall der Ukraine zumindest seit der Annexion 2014 der Krim zu sehr oder zu lange weggeschaut. Sind unsere Proteste, Axel Brüggemann, dann nicht aber auch ein bisschen wohlfeil?
Nein, nochmal. Also wir haben es ja dekliniert am Fall Gergiev, wie lange schon klar war, wie er sich öffentlich auch positioniert, auch im deutschsprachigen und westeuropäischen Raum. Interessant finde ich, was Jan gesagt hat, wir haben in der Corona-Zeit gedacht, dass die Kultur und die Musik nicht systemrelevant seien. Und jetzt merken wir mit jeder Wucht, wie groß Musik dann doch wieder auf der weltpolitischen Bühne zurückgekehrt ist. Und zwar, und das sehen wir jetzt ja auch, mit zwei Seiten einer Medaille. Wir sehen auf der einen Seite die große positive Kraft, die Musik haben kann, haben wir jetzt auch gesagt, diese Beispiele. Musik kann natürlich vereinen und das passiert tagtäglich, dass Ukrainer und Russen gemeinsam Musik machen, dass wir Mozart und Mussorgsky gemeinsam programmieren. Aber auf der gleichen Seite sehen wir eben auch, dass Musik natürlich ein Propagandamittel ist. Und da sind wir bei dem, was Jan eben gesagt hat. Gehen wir in die Salzburger Festspiele, wo Wolfgang Schüssel, das ist der ehemalige Kanzler Österreichs, mit seinen Russland-Kontakten, der eben auch im Aufsichtsrat von Lukoil saß, die Oligarchen zu den Salzburger Festspielen gebracht hat, egal ob es Leonid Michelson ist, der 24 Milliarden Dollar besitzt und die Salome von Castellucci finanziert hat, oder ob es Aksenow war, der dann wieder für Kurenzis gespendet hat. Das sind alles Unternehmen und Oligarchen, die gebannt sind. Und das ist für mich unverständlich, dass Schalke 04 auf Gazprom als Sponsor verzichtet, aber der Kulturbetrieb immer noch glaubt, dass er sich da irgendwie rausreden kann. Und wir müssen tatsächlich darüber reden. Und gerade in Salzburg beobachtet man, dass das Ganze irgendwie ausgesessen wird. Und ich finde tatsächlich, da ist der Fingerzeig an irgendwelche russischen Künstlerinnen und Künstler nicht angebracht, sondern da ist der Fingerzeig auf uns selbst angebracht. Was wir merken ist, Musik kann vereinen, aber Musik darf auch nicht zum Propagandaarm Russlands werden. Und diese Arme müssen wir momentan abschlagen. Denn das Allerwichtigste, was wir sehen, ist, dass in der Ukraine momentan ein Krieg tobt, wo Menschen sterben für eine künstlerische Freiheit und für humanistische Werte, auf die wir uns eigentlich hier doch verständigt haben.
Das ist ja jetzt die Forderung sozusagen nach einem Totalboykott auch der Kulturinstitutionen, von dem wir dann wissen, dass er diesen Kulturfestivals womöglich das Genick brechen kann. Was meinen Sie, Jan Brachmann?
Erstmal will ich ergänzend sagen, es ist nicht die Musik, die jetzt wichtig geworden ist, sondern es sind Symbolfiguren der Musik, die jetzt wichtig geworden ist. Was mich so ein bisschen stört, ist die moralische Selbstgerechtigkeit, dass wir glauben, wir können bestimmte Künstler erledigen und besiegen und machen es uns damit leicht und Putin können wir nicht besiegen. Und das sind für mich ein bisschen moralische Übersprungshandlungen, bei denen es gar nicht vorrangig um Musik geht. Dort, wo Menschen sich trösten, wo es um die Orchester geht und die Musiker einander beistehen, da mag Musik tatsächlich eine Rolle spielen und die Leute wirklich verbinden. Aber ansonsten spielt Musik hier nur eine Stellvertreterposition für eine politische Auseinandersetzung. Und es geht tatsächlich nicht um die Musik in erster Linie.
Aber es geht schon um Musik als Ort, an dem sich dann Wirtschaftsführer und Politiker treffen. Doch, das glaube ich schon. Und es gibt eben Musiker wie Anna Netrebko, die ganz explizit Geld an den Donbass und an die Separatisten überwiesen haben. Das ist eben nicht so unpolitisch, wie wir tun.
Da geht es eben um einen Wirtschaftszweig. Und es geht auch um sehr viel Geld dabei. Es geht auch in München um sehr viel Geld dabei. Das ist richtig. Darüber hätten wir eigentlich schon seit langem reden müssen. Ich habe vor kurzem noch den Manager des Luzerner Sinfonieorchesters getroffen, den Numa Bischof Ullmann, der ja auch Geld von Viktor Wechselberg für sein Zauberseefestival genommen hat in den letzten Jahren. Und der hatte damals noch, das ist jetzt erst wenige Wochen her, eine pragmatische Antwort auf eine Frage, wie er das denn tun kann. Er könne nicht strenger sein als die Schweizer Steuergesetzgebung. Und umgekehrt sei es ja auch so, dass man, wenn man Geld von der öffentlichen Hand nimmt, gar nicht sicher sein kann, wo dieses Geld erwirtschaftet wird. Ich glaube, es ist moralisch ziemlich wohlfeil, in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem zu sagen, wir können Kultur mit sauberem Geld finanzieren. Steuergelder sind auch Mischfinanzierung. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Siemens Kulturstiftung sehr viel Geld auflegt, um ukrainischen Künstlern zu helfen, so ist das sicherlich löblich. Wir wissen allerdings auch, dass das Geld der Siemens Kulturstiftung erwirtschaftet wird zu einem großen Teil aus Aktienerlösen der Siemens AG und dass die Siemens AG wiederum zu den größten Rüstungsexporteuren in Deutschland gehört. Da frage ich mich, wie können wir Geld überhaupt sauber halten?
Na, es werden aber doch zum Beispiel in Salzburg ganz konkrete Forderungen an das Geld gestellt. Zum Beispiel russische Künstler, russische Opern, die Vermehrung der russischen Kultur. Es wird doch tatsächlich durch dieses Oligarchengeld, es ist ja nicht nur Geld, mit dem man machen kann, was man will, sondern es werden sogar noch politische Forderungen plus Karten, die durch Corona abgesagten Salzburger Festspiele, da sollte Putin kommen, als Netzwerkkarten verkauft. Also es werden doch sogar moralische Abhängigkeiten explizit klar gemacht. Und da finde ich, da muss man als Festspielort, der sich Mozart verpflichtet fühlt und Strauss, sagen, sorry, das geht leider nicht. Das können wir hier nicht annehmen. Ja, finde ich.
Ja, das sind durchaus legitime Forderungen, sehe ich auch so.
Vielleicht kommen wir noch mal zur Musik selbst. Sie haben das Beispiel genannt, Jan Brachmann, Dmitri Schostakowitsch. Das ist vielleicht das berühmteste Beispiel eines russischen Komponisten, tatsächlich unter Druck. Er litt zur Stalinzeit Todesangst, dass ihn eine abwertende Bemerkung des Diktators sozusagen auch das Leben kosten könnte. Er hat sich aber auch angepasst und Stalin-Hymnen geschrieben. Deswegen ist sein Werk natürlich heute trotzdem nicht zu canceln, wie man neudeutsch sagt.
Ja, es werden bestimmte Werke sicherlich nicht mehr gespielt. Das Lied an die Wälder, also diese, was er 1949 komponiert hat, das wird man nicht mehr aufführen. Andererseits hat sich auch, wenn ich jetzt boshaft bin, so etwas wie ein Dissidentenkitsch über Schostakowitsch verbreitet, wo man den Widerstand zu Stalin in jeder Note hören will. Und ich glaube, dass das auch nicht ganz berechtigt ist. Es hat ja diese Diskussion in den USA zwischen dem Musikwissenschaftler Richard Taruskin und dem Romanautor Julian Barnes gegeben im Anschluss an den Roman Der Lärm unserer Zeit. So dass Taruskin anmerkte, man solle jetzt Fiktion und Fakten nicht miteinander verwechseln. Und so eine Oper wie Lady Macbeth von Zensk trägt durchaus Züge einer pro-stalinistischen Ausrichtung. Die Kulaken, also die Großbauern, die werden dort als Wesen gezeichnet, die keiner Empathie wert sind und die auch nicht lebenswert sind. Und wir solidarisieren uns mit Katharina Ismailova, die beide umbringt, und finden das auch gut so. Und natürlich ist diese Oper genau in der Zeit der Kulakenmorde, in der Zeit des Holodomor in der Ukraine geschrieben worden. Und von der politischen Ausrichtung liegt es durchaus nahe, dass Schostakowitsch versucht hat, Stalin wohlgefällig zu sein. Und das Entsetzen bei diesem Artikel Chaos statt Musik in der Pravda war das Entsetzen eines Künstlers, der eigentlich seinem Herrscher zuarbeiten wollte und erschrocken war, dass der Herrscher es nicht begriffen und angenommen hat. Das ist zumindest die Auffassung von Richard Taruskin. Sie hat eine gewisse Plausibilität für mich.
Naja, diese Umdeutung der Kultur, auch der Geschichte natürlich, die sehen wir ja zurzeit jeden Tag auf der Seite von Putin, der 2009 noch bei der Eröffnung des Opernballs in Dresden gesagt hat, die deutsche und die russische klassische Kultur habe gemeinsame Wurzeln, und er nannte unter anderem Tschaikowski und Krieg und andere. Herr Brüggemann, eines meiner Lieblingsbibelworte lautet ja, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Was müssen wir jetzt fordern von der Kultur in der Kultur?
Na, ich finde schon, man muss auf jeden Fall genau hinschauen. Das haben wir in dieser Diskussion gemerkt. Pauschalurteile, auf welcher Seite auch immer, bringen uns ja nicht weiter. Ich glaube aber tatsächlich, wir müssen uns sensibilisieren. Und wann, wenn nicht jetzt, dass Diktatoren die Kultur und auch die Musik als Teil ihrer Propaganda gebrauchen und dass sie dafür auch Künstlerinnen und Künstler benutzen. Und dass Künstlerinnen und Künstler aufgrund ihres eigenen Vorteils oder sogar ihrer eigenen Ideologie tätig werden für diese Diktaturen. Und ich finde, wenn wir jetzt nicht verstanden haben, dass wir uns in einer Kriegszeit tatsächlich positionieren müssen. Und wir haben noch die Freiheit, uns zu positionieren. Ich weiß es und ich bin auch dankbar dafür. Aber gerade weil wir sie haben, müssen wir das auch machen. Ich glaube, das ist jetzt wichtig.
Und das war die Streitkultur heute zur Frage, müssen sich Künstler von Putin distanzieren? Im Gespräch dazu waren Axel Brüggemann, Musikjournalist, Autor und Filmemacher, und der Musikkritiker und FAZ-Redakteur Jan Brachmann. Dank an Sie beide für die beherzten und sympathetischen Stellungnahmen.
Vielen Dank Ihnen.
Danke.
Das Gespräch haben wir am Donnerstagnachmittag aufgezeichnet. Ich weise noch hin auf die Sendung Kultur heute, gleich im Anschluss. Am Mikrofon der Streitkultur war Karin Fischer.